Ich glaube, den Gag haben wir noch nie gemacht. Wer an diesem Ostermontag noch einen Podcast aufnimmt, nach einem solchen crazy Wochenende, der braucht vor allen Dingen keine Eier mehr. Das ist mal definitiv.
Also an Ostern, muss man ganz ehrlich sagen, passt das natürlich wie die Faust aufs Auge. Ich sehe einen sehr gut gelaunten Technikchef hier. War gestern beim Weißen Ballett.
Ja.
Ja, hat ein paar Bierchen getrunken, war früh im Bett und er hustet sich auch frei. Er sagt, es löst sich was.
Es löst sich was.
Ja, es löst sich was.
Das ist, ja, das kann passieren. Also ich hab gehört, er hat auch irgendwie sehr viel gefeiert am Osterwochenende, hat sehr viel auch Musik gehört.
Was war denn da eigentlich los in unserem Chat? Das war ja Wahnsinn.
Ich glaube, er hat auf jeden Fall eine Party. Also manchmal kann man Partys ja auch mit sich selbst feiern. Du kennst das. Und so war das. Und er hat.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass also der Technikchef ist
doch,
nicht
doch,
alleine.
Doch. Das muss manchmal auch sein, dass man wirklich einfach für sich feiert, dass man einfach sagt: So, komm, hier muss ich nicht, ich muss nicht quatschen, ich kann einfach meine Musik hören, ich kann ein Bierchen nehmen und so den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Also.
In Gedanken schwelgen, ne? So, ja. Auf das zurückblicken, was man erreicht hat.
Genau, was man erreicht hat, was der 1. FC Köln noch erreichen könnte, eventuell, wenn man im Stadion ist und man schlägt so eine verrückt wahnsinnig starke Mannschaft wie Preußen Münster. Und
Wahnsinn, sag mal, was hast du eigentlich für eine Stimme heute Morgen? Du hörst dich an, als wenn du vor 4 Minuten aufgestanden bist. Sehr überragend. Es gibt ja Leute, wirklich, die fragen mich, ist der schöne Mike eigentlich wirklich so schön? Dann sage ich, natürlich ist der schön. Und dann sagen sie aber, wovon sie träumen, das ist diese Stimme. Sagen mir vor allen Dingen viele Frauen.
Ja, also frag mal meine, die träumt nicht, weil ich habe Männergrippe, deshalb klingt meine Stimme so.
Ach echt?
Und ja.
Oh Gott, das ist, du armer Kerl. Wie viel Fieber hast du?
Gefühlt 40, ist dann aber, glaube ich, auch nur so Männergrippen 38,5, weißt du? Also
Todeszone praktisch.
Ja, Todeszone, kurz davor. Also ich bin dem Tod sehr nah auf jeden Fall mit 38,5.
Boah, also wer wirklich sich heute reinschleppt in diesen Podcast an Ostern, obwohl schon alle Nester geleert sind, der braucht vor allen Dingen eines.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Alle Nester geleert sind, das finde ich ein sehr schönes Bild. Sag mal, da war ja einiges los, würde ich mal sagen, in der Fußball-Bundesliga und auch in der zweiten an diesem Wochenende. Verrückt? Wie geht's dir so mit diesem Wochenende? Ja, fang gerne mal an, wo du anfangen möchtest. Also ich habe ja die Themen geschrieben, über die ich mich unterhalten möchte.
Ja,
aber
ja, fangen wir doch mal von oben nach unten an. Fangen wir bei den Bayern an. Sind seit diesem Wochenende zu 99,9875 deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und sind international knapp ausgeschieden, aber zum 4. Mal in 5 Jahren im Viertelfinale. Wo stehen Sie, die Bayern?
Wo sie stehen, also sie stehen okay. Vincent Kompany steht wirklich sehr, sehr gut neben dir. Es gab ein schönes Foto, wo Thomas Wagner wirklich endlich wieder verliebt ist in die Bayern und ich war wirklich ergriffen. Euch beide nebeneinander, du liebtest ihn ja noch aus vergangenen Tagen, hast du geschrieben.
Ja klar, ich mochte ihn immer. Sehr, sehr geiler Abwehrspieler zur
HSV.
Großen Zeit des HSV.
Nur der
genau.
HSV. Ja.
Ganz genau. Ja. Und ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns ein bisschen noch über den HSV vorher unterhalten. Ist tatsächlich so, ich habe bei einem Bundesligaspiel ihn jetzt das erste Mal erlebt, das sagen ja auch alle Kollegen, wahnsinnig angenehmer Mensch, der auch so eine Wärme ausstrahlt und das kann ich absolut nur so, das kann ich nur so spiegeln vom Wochenende.
Ja, und das Foto war auch wirklich, also ihr seid einfach so groß, ihr seid zwei solche Größen im Fußball, dass es nicht ganz aufs Foto draus passte. Das war sehr schön anzusehen. Aber es ist auch so, dass die Bayern, würde ich mal sagen, in der Bundesliga auf jeden Fall eine Größe sind. Da hat jetzt Bayer Leverkusen spätestens nach gestern dann aber auch wirklich nichts mehr zu kamellen. International sehe ich es nicht so. Also international habe ich gedacht so, boah, ja, also gut, Inter kann man gegen verlieren, muss man aber nicht gegen verlieren. Also so wahnsinnig dominant und so wahnsinnig die Supermannschaft, wahnsinnig. Aber jetzt habe ich große Sehnsucht, dass das Internet auch endlich die Champions League gewinnt. Genau, dass Inter die Champions League gewinnt.
Das letzte Mal 2010, ein Doppelpack Diego Milito in Madrid gegen die Bayern.
Ja, dann wird es aber Zeit, oder? 15 Jahre her. Also bitte.
Naja gut, auf der anderen Seite muss ich sagen, von den vier Mannschaften, die noch im Halbfinale sind, also interessante Mischung, vier verschiedene Ligen, würde ich sagen, für Spektakel stehen Barcelona und Arsenal. Mhm. Paris hat eigentlich alle Superstars ausgemustert und ist jetzt eine richtige Luis Enrique Mannschaft. Und Inter ist Inter, schwer zu bespielen. Glaube trotzdem nicht, ich habe das immer gesagt, unangenehm, aber ich glaube nicht, dass Inter das vom verbliebenen Viererfeld schafft.
Aber auch teilweise mit Spielern, wo du sagst, ach guck mal, der spielt jetzt auch endlich bei, der spielt jetzt bei Inter, wie krass. Also irgendwie so lange nichts gehört, schon der Logo zum Beispiel. War völlig aus meinem Sichtfeld raus. Komplett aus dem Radar raus.
Ja, aber der spielt da schon, muss man sagen, hat eine richtige gute Rolle. Also
absolut. Total. Aber kennst du das, wenn du so sagst, so Spieler so aus dem Sinn, so ein bisschen und plopp. Ach, der spielt da, habe ich überhaupt nicht. Vielleicht bin ich aber auch
zu sehr. Ja, aber der Serie A, der war ja erst bei Milan, dann bei Inter. Also das war eigentlich schon spektakulär. Und du kennst ja auch seine Freistöße noch. Aber ich weiß, was du meinst. Du hast das irgendwo vielleicht so im Hinterkopf. Da ist einer weggegangen und siehst ihn nicht mehr so oft. Das könnte natürlich auch daran liegen, wenn du morgens vorm Spiegel stehst und sagst dann Spieglein an der Wand. Warum solltest du dann an Calhanoglu denken? Aber einer der Schwungräder bei Inter, muss man wirklich sagen. Oder ja. wie du sagst, da sind ja ein paar Spieler dabei. Da denkst du, ach, der spielt auch noch.
Genau.
Dieser Acerbi mit 37.
Unglaublich.
Dieser Abwehrkoloss, ne? Das ist so eine Mannschaft, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll. Dieser wahnsinnige Inzaghi draußen, dann eine taktisch sehr gute Mannschaft. Vorne Lautaro Martinez und Thuram. Richtig gut, eine eiskalte Truppe, wo man aber nicht weiß, können die eigentlich jedes Tempo gehen. Also, um es mal anders zu sagen, Glückwunsch an Inter. Das war ein Spiel eigentlich, oder ein Duell auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite für den Anspruch, den die Bayern haben, Top 5 in Europa oder genau. Mehr. Eigentlich ist Halbfinale das Ziel und du hast das Finale zu Hause. Finde ich, solltest du gegen Inter nicht rausgehen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ist es so, dass, also ich meine, jetzt mögen wir beide natürlich auch aus der Kompanie, du aus anderen Gründen als ich, aber was uns wahrscheinlich verbindet, ist das Sympathische, ist vielleicht einfach auch so ein bisschen so dieses Umarmende, das er hat, dass er vielleicht nicht diese schlimme Arroganz hat, die man oftmals da gesehen hat, auch Trainerstühlen und die Abgeklärtheit, sondern er hat diese Grundwärme. Sind die Ergebnisse so, dass man sagen könnte, dass Vincent Kompany das Zeug dazu hat, so ein Hitzfeld zu werden, zwei oder so? Also jemand, der wirklich dann auch ein legendärer Bayern-Trainer wird? Oder sind da die Leistungen einfach nicht gut genug?
Also die sind ja vom Typen her mal völlig verschieden.
Total verschieden,
klar. Ottmar Hitzfeld, er hat ja alles in sich reingefressen irgendwie, stand immer unter totalem Druck, unter totalem Dampf. Kompany ist ja noch eher, kommt ja mit der Leichtigkeit des Seins noch ein bisschen her, was ich ganz positiv bei ihm finde. Er hat die vielen Verletzten nie thematisiert und bei den Bayern haben wir ja mit Musiala und Upamecano und Davis, hat natürlich schon eine Menge Qualität gefehlt, gar keine Frage. Aber die Frage, die man sich auf der anderen Seite stellen muss, ist, man ist sicher zufrieden, dass man deutscher Meister ist. Gegen Leverkusen, das glaube ich immer noch die zweitbeste Saison seiner Clubgeschichte spielt, was in der Rückrunde aber wahnsinnig viele Chancen hat liegen lassen, seit diesem 0:0 im Februar von Leverkusen gegen die Bayern. Jetzt ist die Frage, kann man mit den Verletzten das alles entschuldigen? Und wie Max Eberl es einfach so sagen, ja, es waren nur zwei Standards und es waren ein paar Verletzte und es ist so eine Kuschelatmosphäre? Oder ist da noch ein bisschen was anderes im Argen? Ich tendiere, jetzt werden die Bayern-Fans wieder sagen, ja, ist ja klar bei ihm, ich tendiere zu zweiterem, denn ich finde, man kann immer sagen, ja, es war knapp und das war eine Standardsituation. Die Bayern, die ich so kenne, seit ich mich mit Fußball beschaffe, die scheiden nicht durch zwei Standardsituationen aus. Und man muss am Ende auch sagen, wir haben Kimmich zum Beispiel sehr, sehr gelobt. Ich fand ihn am Samstag auch wieder stark in Heidenheim, war ja auch lustig mit seiner Kapitänsbinde, die er vergessen hat, weil sie ihm irgendwie zu groß ist und deshalb kratzt. Aber der war in diesem Spiel zum Beispiel in Mailand jetzt auch nicht so stark. Goretzka auch nicht so stark, wo alle schon so getan haben, als wenn der gleich wieder Weltfußballer wird nach seiner tollen Wiederauferstehung. Und Musiala ist einer Top-10-Spieler der Welt, den kannst du nicht so leicht ersetzen. Aber musst du nicht auch so jemanden ersetzen können, wenn du ganz oben spielen möchtest, zumindest gegen Inter Mailand?
Ja, also zumindest, finde ich, musst du in der Lage sein, die Dominanz auszustrahlen, die Bayern gerne ausstrahlen wollen. Ich glaube auch eine gewisse Souveränität, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League, das fehlt. Das ist nicht, also du hast es ja angesprochen, sind mal so 1, 2, 3 Spieler verletzt oder krank, was auch immer, hast du den Kader nicht richtig zusammen. Und es sind, glaube ich, auch, korrigiere mich, aber es sind so ein paar Spieler dabei, das sind so Unbekannte, da weißt du nie, bringen die ihre Leistung oder bringen sie ihre Leistung nicht. Und ich glaube, die Müllerisierung hat noch nicht so richtig stattgefunden. Also so, dass du einfach weißt, da hast du eine sichere Bank, das ist scheißegal, wenn mal einer fehlt. Diese Bayern-Zeit gab es ja auch. Erinnere dich, noch gar nicht so lange her, da gab es die Zeit, da war es völlig egal, ob jemand verletzt war oder nicht. Du wusstest ganz genau, der wird ersetzt, wenn auch nicht 1:1, aber irgendwie durch die Rotation funktioniert es schon. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit weg, oder?
Ja, vor allen Dingen, ich stelle noch eine andere Frage. Bei Kompanie sagen wir ja alle, dass er hat die Kabine hinter sich. Es herrscht eine total warme, angenehme Stimmung an derselben Straße. Das war ja unter Thomas Tuchel nicht so. Und man guckt sich gerne Bayern-Spiele an. Frage, wenn du in der Hinrunde so viel mit Pressing spielst, so attraktiv, aber vielleicht auch so viele Körner lässt, holt dich das dann im Frühjahr irgendwann ein? Ist es vielleicht auch so, dass diese ganzen, sie haben relativ viele Verletzungen, ist das einem intensiven Spielstil geschadet? Wie ist es, Thomas Müller im Hinspiel auf die Bank zu setzen, obwohl er gerade aus dieser emotionalen Vertragsgeschichte kam? Hätte man das anders lösen können? Gnabry, der in der Bundesliga richtig gut drauf war, lässt du auf der Bank, lässt Sané spielen, der wieder mal in einem großen Spiel enttäuscht, dafür aber eine Vertragsverlängerung bekommt. Das sind so Fragen, die kann man Kompanie schon stellen, der mit Burnley die zweite englische Liga im Sturm erobert hat, dann mit derselben Spielweise und einem deutlich schwächeren Kader im Vergleich zur Konkurrenz sang- und klanglos abgestiegen ist. Der zieht sein Ding bedingungslos durch. Und ist es, das kann man sehr gut finden, oder bist du ein absoluter Spitzentrainer, der er sicherlich werden kann, wenn du auch Nuancen anpasst? Das ist immer so die Frage, die ich mir ein bisschen stelle. Und ich stelle mir noch eine Frage, 150 Millionen für Wirtz, das scheint ja konkreter zu werden. Also die Bayern oder ein ausländischer Club, Leverkusen halte ich für immer unwahrscheinlicher. Wäre dieses Geld nicht besser für zwei gestandene Abwehrspieler investiert? Denn die Defensive der Bayern ist auf jeden Fall nicht auf Champions-League-Niveau.
Ja, alles finde ich auch total, die Fragen kann ich total unterschreiben. Ich würde nur einfach sagen, es konzentriert sich aber dann, wenn man diese Fragen stellt, nicht so sehr auf Kompanie, sondern dann auf Max Eberl. Und dann müsste man die Frage stellen, ist das Management so gut aufgestellt, dass es dem Trainer tatsächlich auch noch einen Kader hinstellen kann, den mit dem er spielen kann? Ist der Trainer in der Situation, in der Lage, dann vielleicht einfach auch dem Sportgeschäftsführer zu sagen, pass mal auf, Kollege, das ist mein Spiel, ihr habt mich eingekauft, deshalb und deshalb und deshalb, und deshalb brauche ich den und den und den Spieler. Und wenn es die Sehnsucht ist, von Uli Hoeneß Wirtz zu bekommen, ich aber eigentlich zwei Abwehrspieler brauche, dann haben wir da ein Problem. Also ich glaube, das ist ein Stück weit.
Das ist eine sehr gute Frage übrigens, die du aufzäumst. Aber ist es bei den Bayern nicht umgekehrt?
Ja, das ist das Problem.
Dass Uli Hoeneß am Tegernsee sitzt und sagt, ich möchte unbedingt diesen Wirtz.
Ja, genau.
Und da widerspricht natürlich keiner, schon gar nicht Max Eberl, der von Karl-Heinz Rummenigge sehr kritisch gesehen wird. Und Uli Hoeneß hat ja immer die schützende Hand über ihn gehalten, also wird der sich sicherlich nicht mit dem anlegen. Und Max Eberl verfährt ja nach dem Prinzip, es ist eigentlich alles gut. Wohlfühloase, wie es der Kollege vom Kicker gestern im Doppelpass gesagt hat. Es haben nur Nuancen gefehlt, es waren zwei Standards, es waren die Verletzten. Reicht das, um einen neuen Angriff auf Europa zu starten? Denn 4-mal Viertelfinale in den letzten 5 Jahren, das ist ja nicht der Anspruch der Bayern, den sie sich selber gesetzt haben.
Ja, am langen Ende wird es wahrscheinlich nicht reichen.
Am langen Ende
wahrscheinlich nicht.
Ja, und vor allen Dingen, was ich so, wir haben ja schon oft darüber geredet, vor dem Interview war Max Eberl eigentlich noch total locker und dann kriegt er 3 Fragen gestellt und dann ist er eigentlich direkt wieder so genervt. Ich weiß nicht, ob ich bin eigentlich immer ständig genervt, weil ihr ja alle keine Ahnung habt. Ich weiß nicht, ob ihn das so auf Dauer so weiterbringt.
Ja, es bringt ihn nicht weiter und ich glaube, das wird ihm auch nicht unbedingt die Sympathien am Tegernsee bringen. Es wird ihm nicht die Sympathien von Killer Kalle bringen und der wird dann irgendwann seinem Namen wieder alle Ehre machen. Also ich habe dieses gesamte Konstrukt auch ehrlicherweise noch nicht so richtig verstanden, wer sich da alles bei Bayern äußert in Pressekonferenzen alleine. Dann ist es Freund zum Beispiel, der dann irgendwie über die Strategie der Bayern-Philosophie dann.
Aber der steht groß im, hoch im Kurs bei den Bayern.
Ja, das fürchte
ich. Und ich glaube, das andere ist, bei Rummenigge und Hoeneß muss man ja auch mal, die müssen sie auch mal in sich reinhorchen. Wollen sie, dass alles perfekt läuft bei ihren Nachfolgern? Sie wollen sicher für den Verein. Aber das würde ja auch heißen, sie sind ersetzlich geworden. Ne? Du verstehst, was ich meine. Und Karl Rummenigge ist ja ein Weltmann durch seine Zeit in Italien. Der ist in all den großen Gremien, in den Boards. man munkelt auch manchmal, dass der das auch gar nicht so toll findet, wenn bei einer Vertragsverlängerung Max Eberl jovial in der Trainingsjacke da sitzt. Also der würde lieber im feinen Armani. Du verstehst, was ich meine.
Ja, finde ich aber auch. Finde ich auch.
Also da, wenn bist du bei Bayern, da bist du bei Killer Kalle.
Ja, da bin ich voll. Also dann zieh dir eine gescheite Uhr an und einen schönen Anzug und
der war richtig gut.
Und nimm die handgenähten braunen Lederschuhe und den braunen Ledergürtel bitte mit dazu und nicht die weißen Turnschuhe zum dunkelblauen Anzug wie alle Idioten gerade. Ja. Also
der Gürtel muss zu den Schuhen passen.
Ja, definitiv.
Zitat Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus, der wusste es, wie es geht. Und bitte, liebe Freunde, da denke ich dann auch, wenn es Bayern München ist, dann zieht euch was Ordentliches an. Da bin ich recht klar.
So, jetzt ziehst du dir was Schwarz-Gelbes an.
Was Schwarz-Gelbes?
Borussia Dortmund ist der Sieger der ums Europapokalrennen vom Wochenende.
I am impressed, würde Niko Kovac sagen. Ich bin wirklich, wirklich, ich bin beeindruckt über das, was da jetzt gerade passiert bei Borussia Dortmund, also zumindest in der Bundesliga. Der Auftritt gestern, weiß nicht, ob du das ganz gesehen hast, war bockstark.
Ich habe Ausschnitte gesehen.
War wirklich, also im Fußball, wo ich gedacht habe, boah, okay, warum hat das so lange gedauert? Was ist passiert? Also hat er die irgendwo an ihrem Platz in der Kabine festgebunden und ist da irgendwie mit der siebenschwänzigen Katze durch und hat die alle mal durchgenudelt, gepeitscht und hat gesagt, so, jetzt wird's blutig und dann gucken wir mal, wie es geht. Also es ist ja eine völlig ausgewechselte Dortmunder Mannschaft. Er hat auch ein Ding gemacht, was ich glaube, was längst überfällig war, dass Julian Brandt dann mal ein bisschen nachdenken konnte. Er kam dann von der Bank. War dann übrigens auch nicht wahnsinnig effektiv, muss man sagen. Aber es war ein Auftritt von Borussia Dortmund, wo du sagen kannst, okay, in der Manier, da sind sie ernst zu nehmen. Da sind sie auch ernst zu nehmen, sogar irgendwann mal in einer fernen Zukunft als die Mannschaft, die auch Bayern ärgern kann. Das ist ja das, was die große Sehnsucht ist nach wie vor. Überraschend. Hättest du gedacht, dass das dann doch irgendwie so einen Ruck gibt?
Ja, ich gucke ja jetzt erst auch nochmal zurück auf den Dienstag, aufs Spiel gegen Barcelona, was natürlich echt spektakulär war.
War also, es, total. Ja,
ich glaube, wir müssen jetzt nicht gerade so sagen, dass es nur um ein Mühe war, dass sie ausgeschieden sind.
Nein.
Weil du hast zum Beispiel nach dem 2:0 gesehen, da hat Barcelona 5 Minuten gehabt, da wussten die gar nicht, wo vorne und hinten war.
Ja, ja.
Die Schwarz-Gelben, was ja dann auch vom Eigentor gekrönt war. Also Barcelona hätte vielleicht nochmal anziehen können. Auf der anderen Seite, wenn das 4:1 zählt und das Publikum war ja eh schon wie entfesselt, dann kannst du dir auch noch ein 5. fangen. Also ich finde, dass Barcelona relativ arrogant mit dem Feuer gespielt hat, was eigentlich gar nicht für Hansi Flick-Mannschaften steht. Aber überleg dir mal, das sind knapp 2 Wochen her, da haben wir ja drüber geredet.
Ja.
Oder beziehungsweise da wurde nach dem Hinspiel gesagt in Barcelona, was war das denn? Und dann hat Emre Can gesagt, wir waren nicht bereit für ein Champions-League-Viertelfinale in Barcelona. Ne? Also so schnell können dann auch 3 Spiele später, kannst du das Ganze auch gedreht haben. Es war leidenschaftlich, es war eine Vollgasveranstaltung in Barcelona. Die Mannschaft hat auch gezeigt, was in ihr steckt, wenn alle am oberen Limit agieren.
Ja, ja.
Und was ich interessant fand, sie haben diesen Schwung mitgenommen, eben in die Bundesliga, trotz Rückstand gegen Gladbach, was man ja früher immer gesagt hat, ja, dann haben sie sich in der Woche mal gestreckt, dann sagt Süle, warum nicht immer. Ja, aber es war jetzt so. Spielen sie am kommenden Wochenende in Hoffenheim. Und das, was ich vor 2-3 Wochen noch für fast unmöglich gehalten hätte, ist angesichts der Schwäche von Mainz und Leipzig vielleicht doch nochmal drin. Du hast jetzt noch 12 Punkte sind zu vergeben. Wenn du 10 oder 12 holst, könnte selbst die Königsklasse noch drin sein für Dortmund.
Ja, das ist ja brutal. Wer hätte das gedacht, als Niko Kovac kam, als die sich da irgendwie so rumgerumpelt haben im Mittelfeld der Liga. Und plötzlich sieht es ganz anders aus. Ich habe gedacht, okay, sie müssen Mats Hummels doch nochmal reaktivieren und ihn zurückholen aus der Rente. Aber das hat sich jetzt dann, glaube ich, dann doch erledigt.
Ja, den haben sie ja eventuell, hatten sie das ja vor für die Club-WM, die noch folgt. Du darfst ja da nochmal nachlegen, also nur für dieses Turnier. Ist eine berechtigte Frage, weil ich finde, dass Mats Hummels natürlich immer noch auf dem höchsten Niveau kicken kann.
Ja.
Aber der kommt natürlich nicht hin und setzt sich als kleines Mäuschen ins Eck. Dann hast du halt auch direkt wieder einen lauten Leader. Und das ist die Frage, ob du das in einer Mannschaft, die sich gerade so zu finden scheint, ob du das dann magst.
Tja, das ist die Frage, aber ich glaube, die hat sich jetzt erledigt und ich könnte mir gut vorstellen, also hast du irgendwie noch eine Idee, dass das wirklich bis zur Champions League reichen kann am langen Ende? Oder?
Ja. Also sagen wir mal, sie haben hinten jetzt eine Stabilität drin mit Benzo Baini, der viel besser spielt mit Anton und mit Süle. Svensson ist ein Spieler, den ich sehr gerne sehe. Metscher, das darf man auch nicht vergessen, der war lange verletzt. Da sagen viele, dass er was Besonderes hat. Und vorne Guirassy und Adeyemi, die sind im Moment richtig gut drauf. Das Restprogramm von Borussia Dortmund können wir uns ja nochmal angucken. Also du spielst jetzt in Hoffenheim. Da kannst du natürlich gewinnen bei der momentanen Formkurve beider Teams. Zu Hause gegen Wolfsburg gilt dasselbe. Dann spielst du, glaube ich, in Leverkusen, für die es ja gefühlt um nichts mehr viel geht, sondern eher darum, diese total enttäuschende Rückrunde oder so, den Turn so ab Februar irgendwie so ein bisschen abzumildern. Und dann hast du Kiel zu Hause. Also ich halte 10 oder 12 Punkte da für nicht ausgeschlossen. Oben spielt jetzt Frankfurt gegen Leipzig zum Beispiel. Wir hatten ja gesagt, Leipzig hat sich auch gefangen. Mainz hat, glaube ich, dieses Ding, oh Gott, die haben auf die Tabelle geguckt vor 2 oder 3 Wochen, haben gesagt, wir können ja echt in die Champions League kommen. Und dann passiert ja etwas in der Birne. Freiburg ist stabil, aber für ganz oben weiß ich nicht. Also Dortmund ist wieder im Geschäft, definitiv.
Ja, wenn Guirassy nicht wäre, mein Freund, das ist ja wirklich. Hast du das gesehen gestern, diese Szene, wo er dann sich zurecht die gelbe, also den hätte ich vom Platz gehauen, glaube ich, einfach. Beim Elfmeter, dann hat er da irgendwie noch versucht, mit Kobel da irgendwie noch zu verhandeln und ihn zu stärken und wollte irgendwie
Verunsicherung. Totale, ja,
unsportlich bis ins Mark.
Ja, absolut. Was das soll, würde ich mir auch nicht bieten lassen. Hast du vollkommen recht.
Also,
wenn du ihm jetzt rot gibst, dann sagen alle, boah, das ist übertrieben, aber was soll das? Was hat der da verloren? Bin ich bei dir? So geiler Kick, das war total überflüssig.
Ja, und solche Schoten bringt er ja ab und zu immer mal wieder. Und es ist die Frage, vielleicht abschließend nochmal zu Dortmund, bleibt er oder geht er?
Nee, der bleibt. Also ich glaube auch, dass Kovac bleibt, weil ich ganz fest davon ausgehe, dass Dortmund nach Europa kommt. Das war das Ziel damals. Also es hieß zwar Champions League, aber es hat ja auch gebraucht. Aber jetzt muss man sagen, wäre es natürlich auch kontraproduktiv, Kovac jetzt zu entlassen, weil er hat dieser Mannschaft ja anscheinend schon eine gewisse Linie, eine defensive Stabilität und einen Biss gegeben. Ehrenvoll raus in Europa. In der Bundesliga rollen sie jetzt. Jetzt musst du diesen Weg eigentlich weitergehen und Guirassy wird bleiben.
Puh. Dann werden wir noch ein bisschen Spaß haben mit Herrn Guirassy. Der war in Köln auch schon ein etwas schwierigerer Charakter. Aber gut.
Naja gut, aber dafür trifft er ja. Also der liefert ja ab,
das
definitiv.
Ist so. Das ist genauso. Vielleicht muss man das dann auch einfach aushalten. Genauso wie bei uns. Wir treffen auch und wir sind auch keine einfachen Menschen. Also insofern.
Sag mal ganz kurz, glaubst du denn, dass Werder noch nach Europa kommt?
Ich glaube ja.
Das finde ich ja total interessant. Spielen eine Top-Hinrunde, alle sagen, ihr könnt nach Europa kommen, dann kacken sie völlig ab, vor allen Dingen auch gegen Mannschaften, wo du denkst, das kann doch nicht euer Ernst sein.
Ja, exakt.
Und jetzt sind sie übrigens punktgleich mit Borussia Dortmund.
Ja.
Also, mit einer Tordifferenz von -6, auch interessant.
Haben den VfL Bochum, ich würde mal sagen, runtergeschossen. Ich glaube, das wird nichts mehr mit Relegation. Aber naja, gut,
das war aber ein glücklicher Sieg. Also da war Bochum eigentlich mindestens auf Augenhöhe.
Ja, aber musst du halt auch erstmal machen. Du musst solche dreckigen Spiele dann auch gewinnen. Und das ist etwas, wo ich wirklich großen Respekt vor habe. Gerade, du hast es angesprochen, nach dieser beschissenen Rückrunde. Und vor allen Dingen, also es war ja quasi bis vor einigen Wochen noch ein totales Desaster in Bremen. Und plötzlich, was auch da immer passiert ist, ich weiß nicht.
Restprogramm St. Pauli zu Hause, bei Union, Leipzig zu Hause, in Heidenheim.
So.
Chance und Risiko zugleich, würde eine schöne Phrase da sagen.
Oh. Puh. Ja, aber wie siehst du es? Haben sie die Chance? Oder also die Chance haben sie sowieso, aber schaffen sie es?
Also Friedel ist zurück, sie hatten halt auch Verletzungsprobleme. Ja. Jetzt ist meiner Meinung nach die Frage, jetzt hast du ja wieder die Drucksituation, die du ja lange gar nicht hattest, ne? Aber sie haben jetzt eine beeindruckende Serie, sie gewinnen Spiele, die eine schwere Zangengeburt waren. Das werden jetzt so Spiele auch gegen St. Pauli, gegen Union, das wird total schwer werden. Es ist halt, diesmal muss es Platz 6 sein, nicht wie im letzten Jahr, wo Platz 8 sogar gereicht hätte. Aber Werder ist auf jeden Fall in der Verlosung. Mainz spielt nächste Woche in München. Mainz ist die Frage, kann Henriksen das Ding nochmal drehen? Da erscheint mir dann fast Freiburg am stabilsten. Also sagen wir mal so, die ersten 3 sind für mich in der Champions League und dann ist es zwischen Leipzig, Freiburg, Dortmund und Werder, glaube ich, fast ist es dann der Kampf um drei Plätze, die noch frei sind. Gladbach ist nah dran, aber kriegt es dann irgendwie auch nicht so ganz hin. Wobei, unter den ersten 9, das ist auch total zufriedenstellend. Stuttgart schafft es auch nicht mehr, sich ranzurobben, trotz dieses irren Fußballspiels da bei Union. Also ich sehe für Werder eine durchaus gute Chance.
Warte mal, aber jetzt hast du eins gesagt. Platz 9 ist völlig in Ordnung für Gladbach. Ja. Aber hat man nicht in Gladbach ganz andere Ansprüche? Und
nein, überhaupt nicht. Null. Man hat vor der Saison ganz klar gesagt, nach den letzten 3 enttäuschenden Jahren und nachdem man letztes Jahr, glaube ich, 14. geworden, obere Tabellenhälfte wäre völlig in Ordnung und das ist es auch. Die Punktabstände sind knapp, also wenn du unter die ersten 9 kommst, ist die Saison völlig in Ordnung und da hat auch im Moment gar keine anderen Ansprüche.
Okay, krass, das heißt also, selbst in diesem, ja, weiß ich nicht, Traditionsverein ist es so, dass man nicht mal irgendwann mal ganz gerne wieder nach Europa möchte.
Doch, aber da waren sie ja. Falls du das vergessen hast mit deinem Geißbock-Gedächtnis, sie waren ja, glaube ich, 6-mal in Europa in den letzten 12 Jahren, davon 2 oder 3-mal Champions League. Also da ist ja schon einiges passiert. Und da haben wir ja auch klar und deutlich gesagt, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, angefangen mit dem Abgang von Max Eberl. Und jetzt nach so 3 enttäuschenden Jahren oben immer noch Tuchfühlung zu Europa zu haben, finde ich völlig in Ordnung, die Saison.
Noch eine Frage, hast du eigentlich noch ein Stück Hefezopf abgekriegt?
Hefezopf? Ja. Von wem?
Von Julian Schuster.
Nee, ich war ja gar nicht da.
Das ist schade. Hast du es mitgekriegt? Also, nee. Das war das geilste Story des Wochenendes. Pressekonferenz und die Journalisten und haben sich dann nochmal bedankt für den Hefezopf und fragten, wie es dazu kam. Da sagte Julian Schuster, es war so, dass meine Schwiegermutter hat Hefezopf gebacken für die gesamte Familie. Und es ist so viel übrig geblieben, dass auch für euch noch was da ist. So, das ist Freiburg, bitte.
Das ist doch nett, oder?
Ja, das ist Freiburg. Das ist Freiburg.
Finde ich sehr, sehr nett. Ja, Julian Schuster ist auch sehr verbindlicher Typ.
Ja, verbindlicher Typ und auch irgendwie, so das hat, es ist eigentlich das, wenn das jetzt noch im Dreisamstadion in einem alten gewesen wäre.
Ach, war das schön.
War das schön, oder was?
War das schön. Ich war ja noch da, wenn du auf der Haupttribüne saßt, da war die Gegengerade noch nicht mehr überdacht und da ist ja das Schwimmbad dahinter.
Ja.
Und da lagen sie dann einfach und du hast gedacht, ach, ist das schön hier. Zweite Liga, irgendwie Freiburg gegen Fortuna Köln oder gegen den FC Homburg. Und es war, ach, das war ja einfach wunderbar. Das war ja wie Toskana in Deutschland.
Es war besser. Ich weiß nicht.
Da lag der schöne Mike dann.
Nein, ich bin des Öfteren, weil ich einen Gspusi in Freiburg hatte.
Aha.
Bin ich des Öfteren, um mich fit zu halten für das Gspusi, bin ich dann auch an der Dreisam gejoggt. Und es war im Sommer. Ich werde es nie vergessen. Es war Sommerpause in der Bundesliga und die Mannschaft trainierte noch, aber sie liefen auch, sie joggten auch. Und es war ein Tag, der war so wutzheiß, dass mir einfach die Suppe gelaufen ist im Sommer. Und wer geht schon bei, weiß ich nicht, 35 Grad unten in Freiburg ist immer warm joggen. Ich Idiot. Und die gesamte Freiburger Mannschaft. Und wer war Keeper zu dieser Zeit? Jörg Schmadtke.
Jörg Schmadtke.
Und der, wir liefen uns entgegen und er klatschte mich ab.
Ja.
Deshalb, danach habe ich meine Hände auch nicht mehr gewaschen, deshalb ist es ein bisschen. Und sagte, was für eine Scheiße, oder? Und ich so, ja, was für eine Scheiße. Und wir sind weitergelaufen. Ja, und das war quasi so auf Zielgerade Richtung Dreisamstadion, umgeben von vielen Bäumen vom Schwarzwald eben.
Also es war wunderbar, dieser Ausblick war auch einfach ein Traum.
Ein Traum.
Sag mir mal bitte, wie siehst du das denn unten mal von Jörg Schmadtke und seinen geilen Trikots, die er damals anhatte, diese bunt gefärbten?
Oh ja.
Wen siehst du denn im Abstiegsdreikampf für den Relegationsplatz? Wen siehst du denn da vorne?
Ja, also spielerisch vorne würde ich jetzt den VfL Bochum sehen. Das Problem ist leider nur, dass sie diese Spiele nicht gewinnen, die sie eigentlich gewinnen müssten. Oder zumindest mal einen Unentschieden erreichen müssten. Und das führt dann dazu, dass irgendwas in der Mannschaft nicht vorhanden ist, dass dann einfach so den letzten Punch, oder wir würden sagen, in der Crunch-Time fehlt es dann vielleicht einfach auch ein bisschen manchmal. Und deshalb habe ich große Sorge, dass es nicht reicht und dass Heidenheim sich irgendwie noch in die Relegation mogelt, dann allerdings den kürzeren zieht. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil was da kommt, ist dann irgendwie Kaiserslautern, Elversberg oder der erste FC Köln. Und
nee, Köln ist durch.
Ja, Köln ist durch.
Aber du musst dann trotzdem, also das ist schon dann, glaube ich, noch, ich habe ja auch ein paar Mal schon gesagt, ich finde die Relegation einfach nicht fair, weil der Bundesligist eine ganz andere finanzielle Grundausstattung hat.
Das ist so, ja.
Wenn Heidenheim hat natürlich schon eine gewisse Wucht, wobei ich am Samstag gegen wirklich starke Bayern, aber schon fast ein bisschen, also erschrocken ist zu viel, aber Heidenheim war dermaßen chancenlos, weil sie gar nicht irgendwie diese Tugenden hinbekommen haben. Und jeder, der mal gekickt hat auf einem ähnlichen Niveau, also was heißt, nee, Bundesliga nicht, aber der vielleicht mal Verbands- oder Oberliga gespielt hat, der weiß, es gibt so Spiele, da bist du immer einen Schritt zu spät. Aber nicht, weil du schlecht bist, sondern weil der Gegner einfach bei dem alles passt. Und das war so am Samstag. Heidenheim spielt in Stuttgart gegen Bochum, in Union gegen Bremen. Ähnliches für das Restprogramm, was ich eben gesagt habe. Da geht einiges. Du kannst aber auch gegen Gegner, kannst gegen jeden auch verlieren. Das Heimspiel in 2 Wochen gegen Bochum ist natürlich Wahnsinn. Die spielen ihrerseits zu Hause gegen Union und Mainz und bei St. Pauli. Und bei Kiel muss man ja sagen, die haben wir ja schon so oft abgeschrieben. Und jetzt wehren die sich wieder in Leipzig einen Punkt. Also wie gut die gegen die Spitzenmannschaften gepunktet haben, das ist Wahnsinn. Mhm. Die spielen zu Hause gegen Gladbach und Freiburg, in Augsburg und in Dortmund. Ja, und jetzt haben sie, Wählmann haben sie jetzt freigestellt, finde ich überraschend.
Ja, fand ich auch.
Weil er dann oft gesagt hat vor dem Jahr, ja, das Jahr ist für uns einfach alles Zusatz und sie wehren sich ja auch gut. Aber Wählmann ist jetzt zum zweiten Mal vielleicht ein bisschen daran gescheitert. Erst in Darmstadt, jetzt in Kiel mit einer Mannschaft, die ganz klar Nummer 18 auf allen Listen plus Budget ist, eine Mannschaft aufzustellen, die die Klasse halten kann. Sie waren, beide konnten sie so mitspielen. Jetzt holen sie Olaf Rebbe, der hat sich in Nürnberg so als Diamantenauge Namen gemacht. Aber finde ich schon ungewöhnlich. Also 3 Punkte Rückstand auf die Relegation zu dem Zeitpunkt. Finde ich nicht, dass die in Kiel schlecht gearbeitet haben.
Nein, die haben gut gearbeitet. Ich bin nur, also spielerisch traue ich Holstein Kiel und Bochum am meisten zu. Du hast völlig recht. Bei Heidenheim sehe ich auch Lösungserscheinungen innerhalb der Mannschaft. Irgendwie fehlt da die Energie. Und trotzdem habe ich den Eindruck, sie mogeln sich so durch, weil immer dann, wenn es drauf ankommt, dann punchen sie ja dort doch in Heidenheim. Deshalb bin ich da nicht so klar. Aber es wird ein brutaler Abstiegskampf. Also das wird einer der brutalsten, die zumindest ich seit längerer Zeit erlebt habe. Und es sind vor allen Dingen alles sympathische Mannschaften. Das macht mich irgendwie so fertig. Wer ist jetzt Hoffenheim, Wolfsburg, von mir ist auch Union Berlin, die können gerne absteigen. Für mich jetzt so. Also. Aber bei Heidenheim, Bochum und Kiel würde ich bei jedem weinen. Also,
oh, das schöne so. Mike mit Tränen.
Ja,
lass uns mal gucken auf den Fatalismus der Trainer. Also Hasenhüttl hat ja fast schon abgeschenkt in Wolfsburg, obwohl sie eine gute Hinrunde geschenkt haben. Ja. Er sagt dann so, da soll ein anderer kommen.
Genau.
Aber noch krasserer fand ich Kees van Wonderen in der zweiten Liga, der nach einem irren Fight seiner Mannschaft dann, ich weiß nicht, ob zu viel Adrenalin noch da war, sagt, ja, mit mir spricht ja keiner nach dem Spiel gegen Regensburg. Das war's ja jetzt praktisch, das Tischtuch ist zerschnitten. Erinner dich, was ich letzten Montag gesagt habe, für den HSV Schlechteste, was dir passieren kann, dass Schalke in Regensburg verliert. Die werden dermaßen marschieren, auch aus Bammel vor den eigenen Fans. Dann hast du nach 3 Minuten noch eine rote Karte. Einer meiner besten Kumpels, der ist Schalke-Fan, der war im Stadion, schreibt dann, wie kann man denn da rot geben und sowas. Also die Frage ist erstmal, warum zeigt der Schiedsrichter noch nicht mal mindestens gelb, der daneben steht. So, dann ist das ganze Stadion auf den Bäumen. Ich meine, das ist eine glasklare rote Karte für Karaman. Also klarer geht's gar nicht. Und dann wird halt jede Grätsche auch gefeiert wie eine deutsche Meisterschaft. Das war eine Atmosphäre wie im Champions-League-Halbfinale. Also nicht gut für den HSV, aber Schalke hat natürlich gezeigt, dass sie über einen Punkt hinweggehen können und dass dann nach dem Spiel sich andeutet, dass der Trainer schon wieder gewechselt wird. Das ist natürlich in Sachen Kontinuität jetzt auch nicht so gut. Ich fand Van Wonderen mit seiner unaufgeregten Art, finde ich, hat der gar nicht so einen schlechten Job gemacht.
Fand ich auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn du, also wir wollen ja immer, und auch die Fans da draußen wollen immer auch Menschen im Fußball, die Eier haben. Und jetzt hat mal einer Eier, weil er hat ja was ausgesprochen, was die ganze Zeit rumgeistert, auch im Kosmos von Schalke 04 und auch in den Medien. So, dann spricht er das aus, weil es sonst auch niemand aus, also weder spricht es jemand aus diesem Laffenvorstand, noch deckt ihm jemanden den Rücken. Also nichts, es ist einfach ein Vakuum. Und da sagt er dann halt einfach, wie es ist. Jetzt kann man sagen, gut, ist das jetzt irgendwie die Stelle, wo das hingehört? Kann man sagen, wo geht's so? Aber ich finde es halt auch ein Stück weit rotzen ehrlich. Und das ist doch erstmal was Geiles. Und dann zitiert man von Wonderen erstmal in die heiligen Hallen bei Schalke 04. Und da sitzen sie dann. Auch der schöne Herr Baumann sitzt da, der ja noch gar nicht im Amt ist, aber trotzdem mit Kamelt und sitzt am Tisch. Und dann passiert Folgendes, und da schlägt es wirklich dem Fass den Boden aus. Da schreiben dann die Schalker in einer Pressemitteilung nach den öffentlichen Aussagen von Kees van Wonderen in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag, liest sich wie so ein Polizeireport, hat die Vereinsführung das Thema heute intern aufgearbeitet. Auf Frank Baumann, der ab 1. Juni als Vorstandssport übernimmt, war beteiligt. Natürlich gab es auch ein direktes Gespräch mit dem Cheftrainer. Die Botschaft ist klar. Kritik muss sein, aber intern ehrlich und konstruktiv. Öffentliche Aussagen helfen dem Team und dem Verein in solchen Momenten nicht weiter. Bla 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 bla. Also das heißt, das, was sie von Wonderen unterstellen, machen sie mit einer Pressemitteilung. Das ist das Absurdeste, was ich in Sachen Fußballkommunikation jemals gesehen und gelesen habe. Das ist Sätzen 6 und da würde ich sagen, können wirklich alle wieder abtreten. Also geschlossen abtreten, inklusive Herrn Baumann. Einfach.
Naja, das, naja, Moment, also das sehe ich jetzt ein bisschen anders.
Sehe ich genauso.
Ja, kannst du ja. Aber Frank Baumann hat ja auch seine eigenen Ideen.
Ja, und?
So. Ja, wenn der jetzt kommt und sagt, ich möchte einen anderen Trainer, dann ist es jetzt nicht so, dass du sagen kannst, boah, das ist ja unglaublich, der Van Wonderen hat 60 Punkte geholt und die entlassen den. Also ich finde, man kann über die Bilanz diskutieren. Klar. Ich habe gesagt, ich finde, er hat das ordentlich gemacht, er ist ein sympathischer Typ, aber man kann darüber diskutieren. Und Frank Baumann kann auch sagen, als neuer Mann, ich habe eine ganz neue Idee. Und dann kommt ihnen dieser Ausbruch von Van Wonderen ja zu Pass. Dann kannst du aber einfach das... Da bin ich bei dir. Ich weiß nicht, was diese Kommunikation soll. Entweder du lässt das einfach weiterlaufen und zeigst als Verein Stärke und sagst, okay, der Trainer hat das so gesagt, wir haben mit ihm intern gesprochen, alles gut. Muss da nicht so, wie du sagst, ihn irgendwie mit so einer Pressemeldung vorführen. Oder aber du sagst als Frank Baumann, okay, ich habe mir ein Bild gemacht. Ich finde, es ist auch legitim, dass man nach einer Saison, die jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel spielt, nicht auch jedes Mal dem Trainer beispringt. Und wenn der Trainer jetzt selber sagt, ich glaube, das war's, dann ist es eben so. So kannst du es einfach auslaufen lassen. So macht man jetzt einen Vorgang daraus, der natürlich nur zeigen soll, wir als Verein Schalke 04 können gar nichts dafür. Der Trainer hat die Nerven verloren und fertig aus. Das scheint ihnen in die Karten zu spielen. Und ich finde teilweise die Pressemeldungen, die da auf Schalke lanciert werden, finde ich schon auch ein bisschen kurios. Da bin ich vollkommen bei dir.
Also,
aber dass Baumann seine eigene Idee durchsetzen kann, das finde ich völlig okay.
Ja, aber,
und dass Van Wonderen sagt, ich kriege hier keine Unterstützung von den Herrn Tillmann und Ben Manga, das ist auch völlig okay.
Also ich, es hat ja viele Ebenen, dann kann man da natürlich reiflich drüber diskutieren. Ich sag nur, weißt du, das beginnt ja am langen Ende, wenn ich Max Eberl wäre. Da beginnt es, weil also man wirft ihm etwas vor, was man dann selber macht und dann aber auch mit richtig, richtig schön mit einer Bombe, die man abwirft. Dann kommt dazu, dass Frank Baumann, der kann ja machen, was er will, der kann seine Ideen haben, der kann die auch schon mit Manga und Co. und Tillmann besprechen, kann er auch machen. Aber dass sich Schalke 04 in so einer Pressemitteilung hinsetzt und sagt, ja, Frank Baumann war übrigens auch mit dabei. Der war schon mit dabei, der fängt im Juni erst an, aber der darf schon mitreden. So, das ist wirklich das Allerletzte. Und da denke ich mir irgendwie so, da würde ich als Frank Baumann, ich würde mich schämen. Weil dann, also im Hintergrund kannst du das ja alles machen und du kannst ja auch schon über den neuen Trainer diskutieren, wenn das alles nicht mehr die Spielidee ist und so weiter. Und dann klärst du das einfach mit dem Trainer und sagst, pass auf, bevor das jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit, wir klären das jetzt und nur, dass wir alle Bescheid wissen. Aber das hier ist wirklich, also ich bin nie der riesen Schalke-Fan gewesen, aber muss auch nicht nie der riesen Van Wonderen-Fan. Aber da muss ich sagen, das ist ein Verein, wenn das so weitergeht, dann bleibt gerne irgendwie in der zweiten Bundesliga oder geht runter. Es ist mehr auf. Es ist sowas, wenn ich einfach so saumäßig, also es ist eigentlich unsäglich.
So, jetzt haben wir Schalke besprochen. Also der FC gestern mit einem ordentlichen Heimspiel und wieder eine Elfmeterentscheidung. Also das ist jetzt gar nicht gegen den FC. Ich verzweifle an dieser Handregelung. Wie kann das ein Elfmeter sein? Verstehe es auch nicht, wie man da als VAR überhaupt eingreifen kann.
Brutal.
Also ich meine, Münster hatte gestern noch für den Auftritt auch keinen Punkt verdient. Wie gesagt, ein verdienter Sieg für den FC. Aber das hat doch nichts mehr mit Fußball zu tun. Und warum man es einfach nicht hinkriegt zu sagen, ey, der kann doch gar nichts dafür. Was hat das mit Handspiel zu tun? Naja, ich reg mich jede Woche darüber auf. Also der FC hat ja noch das Heimspiel gegen Regensburg vor der Brust. Ich würde sagen, das sieht sehr, sehr gut aus für den FC, für mich durch. HSV musst du trotzdem, was ich eben gesagt habe, dass es sicherlich auch nicht dankbar ist, in dieser Atmosphäre dann zu spielen mit 10. Erste Hälfte gar nicht auf dem Platz gewesen, richtig. Ja. Dann hast du die Überzahl, drehst das Ding, hast das Spiel auch total unter der Kontrolle in der zweiten Hälfte. Und dann muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, diese Idioten, die da diese Pyrotechnik auf das geschlossene Hallendach schießen, das war ja anscheinend eine länger geplante Aktion, die sich gegen vieles, unter anderem auch Ticketpreise und sowas richtet. Da muss ich sagen, in einer Phase des Spiels, wo Schalke eigentlich gefühlt konditionell immer mehr abbaut, so eine Aktion zu starten, wo du den Gegner, die Fans und alle auf den Baum bringst, neben dem, dass du natürlich auch Menschen gefährdest mit diesem Schießen gegen ein geschlossenes Dach und dann dich nachher wundert, dass das Spiel sich total kippt und dann immer sagen, wir sind die reinen Herrscher des Fußballs, der reinen Fußballlehre. Nee, seid ihr nicht. Ihr seid irgendwelche Ochsen, die sich wichtiger nehmen als das Spiel und wollt da irgendein Zeichen setzen. Also einfach nur zum Kotzen, muss man ganz ehrlich sagen.
Also jetzt noch einen drauf, das war in der Nähe des Familienblocks und da ist es eigentlich ganz egal, wo es ist, aber da ist es dann einfach, setzt es nochmal einen oben drauf. Was ich aber auch schwierig fand, muss ich dir ganz ehrlich gesehen, so sehr ich Merlin Prozin schätze, aber er ist dazu gefragt worden und er sagte, er könnte es noch gar nicht bewerten, das müsste man dann erst hinter dem, ich wollte sich nicht äußern dazu. das ist etwas, was nicht geht. Also wenn du die Chance hast, da in der Öffentlichkeit direkt was zu sagen, dann sagst du was dazu. Ich finde es auch sehr verstörend und auch komisch, wie man damit auf dem Platz umgegangen ist. Das, da gab es den einen oder anderen Spieler, der dann irgendwie versucht hat, die Ultras da irgendwie zu beschwichtigen. Und dann kommt noch raus, dass das von langer Hand geplant war und man hat keine Handhabe, das zu verhindern. Also, tu mir einen Gefallen.
Nee, na gut, aber das verstehe ich. Was soll denn jetzt der Spieler am Platz machen? Das verstehe ich jetzt nicht.
Naja, das ist also, wir kennen doch Szenen, wo Spieler etwas geschlossener sind, mehrere Spieler, nicht nur ein, zwei, die versuchen, die Ultras da einzufangen in solchen Situationen. Also,
wo gibt's das?
Hä?
Da geht immer der Kapitän oder ein Manager geht da hin. Wo geht eine ganze Mannschaft dahin?
Ja, nicht eine ganze Mannschaft, aber also man steht da irgendwie 100 Meter, 300 Meter weg und versucht dann noch irgendwie in der
ja, aber die stehen ja noch nicht mal unten direkt am Zaun, sondern die stehen ja ein Stück weit oben. Also als Mannschaft weiß ich jetzt nicht. Du machst als Verantwortlicher oder als Spieler, versuchst du die ein bisschen in den Zaum zu halten, aber was sollst du da auch machen? Da brennt der ganze Block geistesgestört. Auch ja, wie du geistesgestört sagst.
Geistesgestört ist es, ja, das stimmt.
Ja, auch gefährlich für, wenn da irgendeiner abrutscht oder sowas. Wahrscheinlich war es geplant bei offenem Dach, ich weiß es nicht. Also da müssen sich auch Leute im Vorfeld mal Gedanken machen. Völlig idiotisch.
Das ist das, was ich meine.
Ja, ja. Aber dass du als, also ich finde aber immer zu sagen, ja, du musst jetzt als Trainer nach so einem Spiel 10 Minuten später, musst du da jetzt das Statement vorlesen, wie beknackt du das findest, weiß ich nicht. Du bist ja jetzt im ersten Moment auch mit deiner Mannschaft noch beschäftigt. Ich glaube schon, dass der Polzin dazu auch was sagen wird, weil er ein ganz reflektierter Typ ist. Also diese Aktion geht ganz alleine auf die Bekloppten, die das Ding da hochgepfeffert haben. Mhm. Und wie du sagst, das ist ja von langer Hand geplant. Du hast das Gefühl, da ist ja ein ganzes Arsenal mit ins Stadion
reingebracht worden. Also da muss ja irgendwie der LKW vorgefahren sein irgendwo und hat dann irgendwie das Zeug abgeladen. Das ist ja wirklich völlig komisch. Also von der Hebebühne runter, nicht mal irgendwie runtergeworfen.
Das ist ja aber auch nochmal zu sagen, dass man eigentlich, man ist die reine Seele des Fußballs und
drauf.
Dann auch in so einer Phase des Spiels die eigene Mannschaft kontraproduktiv zu beeinflussen. Also das ist neben dem ganzen anderen Wahnsinn, der um Leib und Leben geht oder gefährlich sein kann, verstehe ich einfach gar nicht. Also da fehlen mir wirklich die Worte, muss ich sagen.
Also ein Ding vielleicht noch zum Spiel Köln gegen Münster. Ich würde gerne noch auf ein anderes Spiel gleich noch kommen. Oder auf zwei. Oder gar auf drei. Es ist so, dass ich wirklich erschrocken war, wenn du dann das erste Mal, ich habe ehrlicherweise noch nie ein Spiel von Münster ganz gesehen. Aber das ist ja eine Mannschaft mit so einer Leistung. Also der FC hat okay gespielt. Aber völlig richtig, was du sagst. Zwei Sachen. Einmal, also der Ball geht da, wo es ab 60 labberig wird, ja. Also so unten am Unterarm Richtung Achsel. Wie soll ich denn da bitte irgendwie noch wegkommen von diesem Ball? Also wie denn? Und wie vergrößere ich denn da noch irgendwie irgendwas? Also tut mir furchtbar leid, aber da fehlt mir also jegliche Fantasie. Aber ich muss auch sagen, es tut mir leid, liebe Münsteraner, ich finde, eine Mannschaft wie Münster hat in der Bundesliga doch nichts verloren, oder?
Wir sprechen über zweite. Naja, das würde ich nicht so hart sagen. Also erstmal muss man ja mal festhalten, die sind in einem Jahr von Liga 4 in 2 durchmarschiert. Dass du da jetzt nicht mit der Schreckensband dann auffährst, das ist auch klar. Und ich meine, sie haben schon ein paar beachtliche Erfolge gefeiert. Sie haben Düsseldorf zu Hause geschlagen, sie haben in Elversberg gewonnen. Es ist jetzt eine Mannschaft, die kommt nicht über Spielerische, sondern über die Mentalität. Das reicht dann manchmal und das reicht dann im Falle von gestern nicht. Sie stehen auf dem drittletzten Platz. Sie haben noch alle Chancen, die Klasse zu halten. Das finde ich dann eher aller Ehren wert, aber man muss sich ja dann eher fragen, warum der FC mit so einer Mannschaft und so einem Kader nicht häufiger eine Leistung hinbringt, die den Klassenunterschied aufzeigt. Also würde ich mich jetzt nicht an Münster abarbeiten.
Okay, aber trotzdem
jetzt bitte die nächsten drei Fragen bitte. Meine Töchter warten mit dem Osterbrunch.
Ja, aber du bist trotzdem davon überzeugt, obwohl Münster bis zu diesem Zeitpunkt 630 Minuten ohne Tor aus dem laufenden Spiel raus war. Also nur einfach mal so.
Habe ich ja gesagt, kein zu wenig spielerischer Ansatz, aber ist am Ende auch eine Frage der Qualität.
Gut, damit du dann auch rechtzeitig auch noch zum Brunch erscheinen kannst, noch die Frage. Topspiel, Elversberg gegen Düsseldorf. Du weißt, ich quatsche Elversberg konsequent nach oben, aber das, meine Taktik geht jetzt nicht so richtig auf. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie das gewinnen.
Ja, hätte ich jetzt eher auch gedacht. Düsseldorf ist zäh, Düsseldorf ist irgendwie sperrig. Elversberg spielt jetzt nächste Woche in Paderborn, die auch wieder dabei sind. Mhm. Hat dann das Auswärtsspiel in Nürnberg, ist sicher auch nicht so einfach, gegen Braunschweig. Die sind im Moment richtig gut drauf, die sind aber wahrscheinlich dann schon durch. Und auf Schalke, schwieriges Restprogramm für Elversberg. Deshalb würde ich sagen, also der Sieger aus Paderborn gegen Elversberg ist ganz dick dabei. Düsseldorf auch dick dabei. Ab Lautern 46 Punkten, glaube ich, muss man es dann fast schon ein bisschen abreißen lassen. Ja, und Magdeburg. Magdeburg spielt in Hertha gegen Münster zu Hause, in Paderborn gegen Düsseldorf zu Hause. Auch nicht so einfach. Also das sind so die Aspiranten. Jetzt im Moment zu Platz 3, wenn nicht einer von den beiden oben jetzt noch irgendwie komplett stolpert.
Gut. Und unten? Abschließend.
Und untenrum sieht man, dass dieses Jahr mit den Aufsteigern Münster, Ulm und Regensburg, die Aufsteiger aus der dritten Liga, dieses Jahr qualitativ echt hinten ranhängen. Ulm und Münster sind ja beide durchmarschiert von 4 auf 2, das habe ich eben schon besprochen. Braunschweig geht weg jetzt. Am letzten Spieltag übrigens, Ulm gegen Münster. Das ist dann wahrscheinlich mehr Abstiegskrimi geht nicht. Es sei denn, Münster kann jetzt irgendwo überraschend noch 3-4 Punkte holen, dass es vielleicht vorher schon entschieden ist. Mhm. Also Regensburg ist weg, trotz mancher spektakulärem Ausrufezeichen. Und Ulm ist dann auch am Ende nicht schlagkräftig genug nach vorne.
Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Dann rufe ich dir zu.
Ruf mir zu.
Wenn das Handy klingelt, kann man aus dem Bus aussteigen und wir fahren weiter. Der hat ja ein Handy und kann sich ein Taxi rufen.
Ich muss schmunzeln, obwohl es traurig ist.
Ja, das ist wirklich. Also es gibt
was
auch.
Was für Sprüche von Werner Lorang.
Also ne? Auch wirklich so Sachen wie die Spieler sollen rennen und das Maul halten. Muss man auch erstmal machen.
Was soll ich mit den Spielern reden? Ich bin doch kein Pfarrer.
Brutal. Werner Lorand ist von
also
uns
Werner
begangen.
Lorand würde ich ganz gern noch zwei Geschichten erzählen aus aus der eigenen jungen Reporter aus den Anfängen einfach. Also du musst dir so vorstellen, es gab ja früher zum Beispiel ein Format beim alten DSF PK-TV. Mhm. Da hast du die PKs gezeigt und rundherum noch ein paar Stimmen eingefangen. Und wenn du zur Grünwalder Straße kamst, dann saß vorne rechts war der Trainingstrakt, links die Trainingsplätze und an den Trainingsplätzen war das Löwenstüberl. Christel Estermann hieß die Besitzerin. Und Werner Lorand hielt zwischen zwei Trainingseinheiten Hof. Ich würde sagen 30 Kippen und 8 Espresso und hat da die Haus- und Hofjournalisten unterhalten oder beziehungsweise mit Infos versorgt. Das war dann die Bild München, die Abendzeitung, die Tageszeitung, die Süddeutsche, der Münchner Merkur. Und dann saßen alle drumherum. Ne? Und wenn du dann als junger Journalist dahin kamst, hast du erst mal gedacht, um Gottes Willen, fällt sich ganz ruhig. Der hatte ja einen Ruf wie Donnerhall. Dann hast du irgendwie bei den richtigen Stellen, wo du gedacht hast, hast du mal mitgelacht. Und dann war auch mein junger Kollege, der hat dann 3 oder 4 Mal gelacht und dann sagt Lorand plötzlich zu dem, was lassen du da und mit? Stell dich erst mal vor. Kenn dich gar nicht. So, das war irgendwie, wurde man angebellt, ne? Und ich erinnere mich noch an eins. Es war eine Saison. Er hat die Löwen ja bis in die Champions League Qualifikation gebracht. Ich glaube, es war ein Jahr davor oder 2 Jahre davor. Da standen sie auch schon ganz gut. Und die damalige Pressesprecherin Leupold hat vor der Pressekonferenz gesagt, zu allen, die da waren, da waren 30 oder 40 Leute da, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Osterwochenende, Spiel gegen den VfB Stuttgart und ich dürfte Sie doch bitten, das eine Wort zu vermeiden. Alle anscheinend, die immer bei den Löwen waren, wussten, worum es geht. Ich hatte aber die Frage auf meinen Zettel von meinem Redakteur bekommen, soll es denn Europa oder muss es jetzt sogar die Champions League sein? Ich stelle diese Frage, und du kennst ja diesen Blick von Werner Lorand, wenn er eigentlich so guckt, als wenn er dich einfach gar nicht angucken will. Also er guckt rechts zur Wand, obwohl ich links sitze. Champions League, Budget mal angeguckt von den anderen. Also ich konnte jede Frage stellen, es gab nur Lack von Werner Lorand. Okay, nach der PK musste ich aber in der Geschäftsstelle bei den Löwen noch was irgendwie abklären oder abholen. Und da kommt er mir dann entgegen, von der anderen Seite aus seinem Trainerbüro, und sagt so, Vorstopper oder was? Bissiger Typ, gefällt mir. Das war Werner Lorand halt.
Oh Mann.
Überragend. Kannst du dich an die Szene erinnern, alter Premiere-Kunde? Da haben die einen Film mit Werner Lorand gedreht, vor dem Derby gegen die Bayern und sind mit dem auf den Hamburger Fernsehturm und der ist da Bungee runtergesprungen. Den musst du dir mal gucken. Der Kollege Christian Ortleb hat ihn auf LinkedIn geteilt. Er fährt mit dem Anzug hoch und sagt erst zu dem Typen, der im Fahrstuhl steht, wie hoch ist denn das Ding überhaupt? Da sagt er 120 Meter. Oh, die haben zu mir gesagt 80, weil er sprang ja dann von einer anderen Plattform.
Ach du Scheiße.
Und dann haben die seinen Herzschlag gemessen. Du merkst wirklich, wie er bubbert. Und dann sagt er, was? Da soll ich jetzt runterspringen? Ihr seid ja wahnsinnig. Mach ich nicht, mach ich nicht. Und dann sagt er, meinst du wirklich, ich soll da runterspringen? Ja komm, dann springen wir. Dann springt der da runter.
Wahnsinn.
Also, dass man das damals auch noch machen konnte. Und ich glaube, das war auch sein Ding. Hart, härter Lorand. Ich bin vor allen Dingen hart gegen mich selber.
Ja, und es, aber auch, er war auch teilweise jemand, der auch wahnsinnig kritisch war an der richtigen Stelle. Er hat ja irgendwann mal auch, erinnere ich mich noch ganz gut, im Interview gesagt, dass die junge Generation im Grunde genommen total versaut ist, weil sie sich noch nicht mal alleine eine Wohnung suchen kann oder ein Landratsamt anmelden kann.
Ja.
Also das war einfach, er hat das einfach auch immer sehr kritisch gesehen, auch die Bewegung im Fußball, unter den Spielern zum Beispiel auch. Und weil war jemand, der dann ja auch wirklich sehr klare, so wie du sagst, sehr klare Leitplanken gesetzt hat, auch immer dann, wenn er konnte, als Trainer oder als Funktionär, wie auch immer. Und das fand ich schon auch immer wieder sehr, sehr bemerkenswert. Ich fand es immer schade, dass er dann irgendwann nicht mehr im Fußball stattgefunden hat, weil ich glaube, dass so jemand einfach auch immer helfen hätte können. Aber ja.
Die Frage war natürlich, also ich meine, er hat sportlich die Löwen, einen chronisch aufgeregten Verein von der Bayernliga bis in die Champions League Quali gebracht. Ja. Damals Platz 4, die Bayern zweimal in der Saison geschlagen. Das war schon stark. Er hat hervorragend mit Karl-Heinz Wildmoser zusammengearbeitet.
Ja, auch nicht einfach.
Ja, wobei er hat ja immer gesagt, das war mein Präsident, der hat das gemacht, was ich gesagt habe. Ja. Als Spieler, UEFA-Cup-Sieger und Pokalsieger mit Frankfurt, Bernd Hölzenbein hat immer gesagt, wenn ihn ein Gegenspieler zu hart traktiert hat, wenn du mich noch einmal trittst, dann schicke ich den Lorand auf dich. Also ein eisenharter Mittelfeldspieler, der auch viermal abgestiegen ist in der Bundesliga. Also er hat die Höhen und die Tiefen erlebt. Ich glaube, er kommt aus einer Familie, sein Vater hat sehr hart gearbeitet, hat gesagt, bei ihnen zu Hause, der hat sie auch hart erzogen und ich glaube, das hat er sein Leben lang so mitgenommen und ich weiß nicht, ob das dann manchmal Leute auch im Nachhinein verschreckt hat, um zu sagen, hey, der hat ja im Ausland viele Stationen noch gehabt, ich versuch's jetzt mit dir nochmal, weil er halt auch keine Kompromisse machen wollte, aber ich bin bei dir, zu sagen, ja, das ist alles aus der Zeit gefallen. Der hatte halt eine disziplinierte Mannschaft, die einfach marschieren konnte und die auch immer wieder sukzessive umgebaut hat. Also ich finde, diese Leistung kann man gar nicht hoch genug bewerten von ihm. Und wo er stand, hat es halt auch immer gequalmt, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat ja geraucht wie ein Schlot, dann hat er sich diese Nikotinpflaster dann irgendwo hingehangen. Und dann hat er mich mal angeschrieben auf Facebook, war er auf Facebook. Na, wie geht's, Meister oder sowas? Also ein überragender Typ, der, glaube ich, ein viel, viel größeres Herz hatte, als das viele gesehen haben. Und vor allen Dingen einer, muss man sagen, der sich halt nie verbogen hat, der aufrecht seinen Gang gegangen ist. Also ich werde ihn auf jeden Fall sehr vermissen.
Ja, ich auch, weil ich diese Originale wirklich gut finde. Gar nicht, weil ich jetzt irgendwie die Folklore andauernd feiere. Ich finde schon auch so den einen oder anderen iPad-Trainer ganz lässig, wie Julian Nagelsmann zum Beispiel. Aber ich finde den Mix auch gut und ich finde, das ist etwas, was uns so ein bisschen gerade abhanden kommt, dass du eben die Generation von Trainern hast, die einfach wirklich, meine, guck mal, genau, du hast es ja skizziert, wie weit man mit Disziplin, mit eisernem Willen, mit guter, aber klarer Energie auch kommen kann, nämlich unter anderem auch fast bis zu international. Und das ist eben einfach auch eine Tugend, die uns so ein bisschen abgeht. Und ich würde mir so im Mix der Trainerriege würde ich mir so jemanden doch durchaus öfter wieder wünschen. Und da kann man nur sagen, wir haben wieder einen verloren, der wichtig war für den deutschen Fußball, der ganz, ganz viel getan hat dafür. Und man möge sich gar nicht vorstellen, was ohne ihn gewesen ist. Und auch Wildmoser muss man auch sagen. Also ich meine, eventuell würden die alle immer noch im Olympiastadion spielen. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist schon auch viel im Hintergrund passiert. Und dementsprechend, glaube ich, kann man ihn gar nicht genug überlegen.
Ja, und er hat ja mit den Löwen noch Europacup gespielt. Und wäre schön, wenn sie sich jetzt oben treffen würden und bei einem Zigarettchen und einem Espresso über ihre Löwen sprechen.
Oder einen doppelten Espresso. Macchiato, wie auch immer. Danke für diese Folge, lieber Thomas, an einem Ostermontag. Mit keinem einfachen Thema hinten raus und jetzt aber los zu den Töchtern zum Brunchen.